Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn und unter anderem diesen Fragen. Macht die Empfehlung des Corona-Expertenrates zu keinen Luftfiltern Sinn? Und wie ließe sich Biodiversität über den Regen messen? Erst aber das Altern stoppen. Das ist eine Vision, über die schon viel erzählt, geschrieben, gefilmt wurde und inzwischen auch viel geforscht. Geöffnet hat sich das Fenster dazu, als es vor mehr als 20 Jahren zum ersten Mal klappte, embryonale Stammzellen im Labor zu vermehren. Schon dazu begann eine ethische Debatte und die nächste große steht hier jetzt auch sicher an. Denn in Stammzellen vermuten viele Experten eine Art Geheimrezept für ewige Jugend. Zwar gibt es noch keine Heilmethoden mit embryonalen Stammzellen, aber das Geheimnis ihrer Verjüngung wurde entschlüsselt. Und damit wachsen gerade Stammzellenforschung und Anti-Aging zusammen. Ein Thema, das mein Kollege Michael Lange bei der Tagung der internationalen Stammzellenforschung gerade in San Francisco beobachtet hat. Und Michael, erstmal vielleicht die Grundlagen. Was haben Stammzellen mit dem Altern zu tun?
Ja, Stammzellen sind in unserem Körper einfach für die Erneuerung zuständig. Wenn wir uns anschauen, ein Mensch zum Beispiel 30 Jahre alt, dann sind ja nicht alle dessen Zellen genau 30 Jahre alt, sondern seine Zellen erneuern sich ständig. Und da sind die Stammzellen für zuständig. Zum Beispiel die Hautzellen oder die Muskelzellen, die erneuern sich alle paar Wochen. Da haben wir völlig andere Zellen. Und zum Beispiel die Epithelzellen in der Darmschleimhaut, die erneuern sich sogar alle paar Tage. Und das alles machen die Stammzellen. Aber wenn die Stammzellen ihren Job nicht mehr so gut erledigen, ja, dann altern wir. Dann klappt die Regeneration nicht mehr so gut.
Ganz normalerweise verläuft das Altern ja in eine Richtung, von jung nach alt eben. Und jetzt reden wir über das Geheimnis der Verjüngung und Stammzellen. Das heißt ja dann wohl, das ist da auch andersrum möglich.
Ja, die Stammzellenforschung macht es möglich. Es ist andersrum möglich. Und zwar haben Stammzellenforscher schon vor über 15 Jahren es geschafft, dass reife Zellen wieder zu Stammzellen werden. Das heißt also, sie haben einzelne Zellen wirklich verjüngt. Das nennen sie Reprogrammierung und inzwischen wissen sie genauer, was da stattfindet und da werden wirklich Alterungsprozesse umgedreht. Also aus alt wird jung.
Und wie weit sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da? Ist das auch alles schon entschlüsselt? Also wie das funktioniert mit dem genetischen Jungbrunnen, würde ich jetzt mal sagen?
Ja, man kommt langsam immer weiter und man weiß inzwischen, das sind im Einzelfall nicht die Gene, also nicht unsere Erbanlagen, die wir von den Eltern mitbekommen, sondern es ist die Aktivität der Gene. Mit dem Alter ändern sich die Aktivitäten, das heißt Gene, die wir in unseren Zellen haben, die werden weniger aktiv und insbesondere sind es da Schalter, die an den Genen sitzen und wenn diese Schalter auf Stopp gehen, sind diese Gene nicht mehr aktivierbar und mit dem Alter werden immer mehr Gene nicht aktivierbar. Das ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld der Epigenetik und jetzt wissen Forschende, ganz besonders eben in der Stammzellenforschung, ganz genau, welche Schalter das sind. Und sie haben sogar schon so eine Art Altersuhr untersucht und entwickelt und können dann wirklich das Alter von Zellen ganz genau bestimmen.
Jetzt geht es bei diesen ganzen Versuchen aber ja um Zellen, die sich im Labor verjüngen, in der Petrischale also. Lässt sich das auch schon auf Zellen im lebenden Organismus übertragen?
Ja, das wurde jetzt gerade dieses Jahr veröffentlicht, eine Arbeitsgruppe vom Salk-Institut in Kalifornien. Und da hat man Mäuse, deren Leberzellen krank waren, die waren auch schon alt, die konnten plötzlich durch solche Verjüngungsfaktoren, die man dazugefällt, wieder regenerieren. Auch da hat man an der Epigenetik angesetzt, hat die Altersuhr umgedreht, ja, und die Leber der Mäuse wurde wieder gesund.
Bei Mäusen, die Frage der Frage, vielleicht haben die jetzt auch schon andere im Kopf, funktioniert das auch bei Menschen?
Ja, also es ist bei lebenden Menschen noch nicht ausprobiert worden. Das Besondere an diesen Mäuseexperimenten war, dass das ja in der Maus stattgefunden hat. Aber man hat auch schon mit Menschenzellen experimentiert. Ganz besonders interessant sind Arbeiten aus dem Brabham-Institut in Cambridge. Und das sind auch epigenetische Arbeiten. Da ist es gelungen, die Zellen nicht plötzlich von ganz alt auf ganz jung zu schalten, sondern gewissermaßen stufenweise, wie mit einem Dimmer, die Zellen etwas jünger zu machen. Und genau das will man ja. Wenn die Zellen extrem jung sind, dann könnte auch Krebs entstehen, dann werden die hyperaktiv. Aber hier hat man es genau geschafft, die Zellen etwas jünger zu machen. Und da hofft man jetzt so eine Art Schalter zu haben, dass die Zellen nach und nach, dass man die ein bisschen jünger machen kann.
Und dann kommen wir zur Vision in der Praxis. Lässt sich das auch einsetzen, um Menschen zu verjüngen?
Ja, noch sind wir nicht so weit. Aber dass da Hoffnung ist, das sehe ich daran, dass es jetzt eine Firma gibt, ein Startup, Altos Labs. Die haben so viel Geld gesammelt, wie noch nie ein Startup Startkapital hatte. Und alle möglichen Spitzenforscher aus der ganzen Welt, aus den ganzen großen Forschungsinstituten, die gehen jetzt zu Altos Labs. Also da ist wirklich eine Firma und die will da wahrscheinlich nicht nur Grundlagenforschung machen.
Das Altern aufhalten. Michael Lange über die Fortschritte bei dieser Vision in der Stammzellenforschung. Vielen Dank. Und jetzt Switch, weniger futuristisch, der Blick auf den Herbst. Auch wenn wir aktuell wieder steigende Corona-Zahlen haben, größere Sorgen machen der Herbst und Winter. Was sollte da jetzt getan werden? Zum Beispiel beim Thema Luftfilter und sichere Schulen. Auch weil sich da auch mit Blick auf andere Atemwegserkrankungen, Stichwort Grippe, Influenza, einiges anbahnt. Der Corona-Expertenrat empfiehlt in seiner aktuellen Stellungnahme tatsächlich keine Filter- oder Austauschanlagen, sondern eine verpflichtende Einführung einer CO2-Messung in Klassenräumen, um zu erkennen, wann wie gelüftet werden muss. Wie ist das zu bewerten? Ich habe vorhin vor der Sendung darüber mit Professor Dr. Ebert Bodenschatz gesprochen vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Herr Bodenschatz, Sie beschäftigen sich als Physiker mit dem Thema Lufthygiene auch und haben vergangenen Winter zusammen mit anderen Experten, unter anderem aus dem Umweltbundesamt und der Charité, auch an Empfehlungen dazu mitgearbeitet. Was sagen Sie? Ist diese Empfehlung ausreichend?
Naja, also wir müssen halt die Luft im Raum austauschen, sodass die Viren, die eventuell im Raum sind, verdünnt werden oder wieder weggehen. Und dazu braucht es einen Luftwechsel und einen Reinigungsmechanismus. Und dieser Reinigungsmechanismus entfernt Viren und das erreiche ich natürlich durch Lüften oder Filtern oder die Luft nach außen abführen. Und CO2, also Kohlendioxid, ist tatsächlich ein guter Sensor dafür, wenn die Klasse normal besetzt ist.
Das bedeutet, dass es hier mehr oder weniger ein indirekter Hebel, den der Expertenrat fordert, um erkennen zu können, wo Lüften eben vielleicht nicht genügt, also nicht genug möglich ist dadurch. Können Sie einmal erklären, wo ist denn überhaupt ein Luftfilter oder eine Anlage sinnvoll? Das ist ja eine wichtige Frage jetzt nicht nur für Schulen oder Kindergärten, sondern zum Beispiel ja auch für Firmen, die sich mit so etwas beschäftigen.
Ja, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil die Aussage ist, ich brauche eine Luftreinigungsrate von ungefähr 6 Mal pro Stunde. Das heißt, die Luft muss praktisch gefiltert werden, 6 Mal pro Stunde im Raum. Das kann ich erreichen eben durch einen rezirkulierten Filter oder eben durch Lüften durchs Fenster. Beim rezirkulierten Filter hilft mir natürlich die CO2-Messung gar nichts, weil ich ja das CO2 nicht aus der Luft nehme. Und wenn ich in einem kleinen Raum bin, in dem ich halt schlecht lüften kann und das CO2 wird zu hoch, dann sollte ich mich eigentlich in dem Raum gar nicht aufhalten. Und CO2 ist eben halt nur ein Surrogat. CO2 sagt mir halt, wenn ich viele Personen in einem Raum habe und die CO2-Konzentration wird zu hoch, dann kann ich durch Lüften feststellen, inwieweit diese CO2-Konzentration sich verringert und damit auch die Virenkonzentration im Raum.
Also letztlich eine sinnvolle Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall eine sinnvolle Empfehlung, sobald viele Personen sich im Raum befinden. Wenn Sie nur zu zweit in einem großen Klassenzimmer stehen, dann ist die Ansteckungsgefahr immer noch gleich hoch und CO2 wird nicht hochgehen, weil natürlich 2 Personen viel weniger CO2 erzeugen als 30.
Braucht es denn die perfekte Situation? Ich habe es heute in einer Diskussion gelesen, dass die Frage auftauchte, wann wird denn jetzt endlich jedes Klassenzimmer ausgestattet mit einem Luftfilter oder einer Anlage? Brauchen wir das?
Ja, also die Lüftung selbst erniedrigt die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei den jetzigen Varianten ungefähr um Faktor 2 bis 4. Das ist also schon eine wichtige Zahl, wenn man alle anderen Maßnahmen weglässt. Wenn man zusätzlich noch eine medizinische Maske oder so eine Maske trägt, dann verbessert sich es vielleicht nochmal mal Faktor 10. Das ist dann schon wieder multiplikativ, dann habe ich schon Faktor 40 bis vielleicht sogar 400. Aber der beste Schutz ist natürlich, die Personen zu entfernen oder vielmehr aus der Population zu nehmen, die vielleicht ansteckend sind. Und die müssen dann halt so lange zu Hause bleiben, bis die Krankheit abgeklungen ist. Und wir empfehlen ja, dass man einen Ventilator nimmt, der nach außen bläst, weil der 2 Sachen erfüllt. Zum einen trägt er die Viren nach außen weg und zum anderen führt er eben Sauerstoff in den Raum ein und sorgt dann dafür, dass auch die Luft im Raum sehr gut ist und eben nicht zu stark mit CO2 belastet ist.
Das ist jetzt eine spannende Empfehlung. Ein Ventilator, der die Luft nach außen bläst im Fenster. Können Sie das einmal kurz beschreiben, was das ist, was Sie da empfehlen?
also wir sprechen jetzt nicht von so einer fest installierten wirklich Luftreinigungsanlage, sondern das ist einfach ein Luftaustausch, wie man ihn früher vielleicht von der Kneipe um die Ecke kannte. Es ist also ein Ventilator. Man nimmt eine Fensterscheibe heraus, ersetzt die mit einer Platte, in der ein Ventilator eingebaut ist. Diese Ventilatoren haben ungefähr einen Durchmesser von so 30 cm und schaffen bei Lautstärken, die wesentlich unter 30 Dezibel liegen, einen Luftaustausch von 4 bis 6 Mal im Klassenraum. Und dazu muss man nur auf einer Seite ein Fenster kippen und gleichzeitig bläst eben die Viren oder die verbrauchte Luft vom Gebäude weg und ist ganz leise. Diese Methode ist sicher anwendbar, bis die Temperaturen auf ungefähr 0 Grad fallen. Dann geht das noch, da muss man nicht gegenheizen. Später, wenn es dann wirklich eiskalt außen wird, wo man ja auch nicht mehr so richtig lüften will, muss man eben zu einer Stoßlüftung übergehen. Die kann ich aber auch mit dem Ventilator realisieren. Das heißt, der Ventilator wird kurzzeitig mal auf hohe Drehzahl gehen, dann wird es ein bisschen laut im Raum und nach 3-4 Minuten geht er wieder runter auf 0. Und dann schaffe ich auch den gleichen gemittelten Luftaustausch. Allerdings mit dem Nachteil, dass es kurzzeitig mal ein bisschen kühler wird und zudem wird es halt ein bisschen laut für diese 2-3 Minuten.
Lautstärke ist ja durchaus auch ein Problem, was bei vielen Lösungen diskutiert wurde. Jetzt haben Sie in unserem Vorgespräch gesagt, ein Problem ist die Förderprogramme für Luftfilter in Schulen. Damit lässt sich eine Option wie diese Ventilatorlösung in Fenstern gar nicht finanzieren, obwohl die jetzt nach Ihrer Einschätzung eigentlich sinnvoll sei.
Genau, also soweit ich weiß, ist die jetzige Förderung verlangt, dass man einen Zu- und Abluftventilator hat, was es nicht benötigt. Es würde ausreichen, reinen Abluftventilator zu haben. Uns wurde versprochen, dass das geändert wird. Ich weiß aber nicht, was der jetzige Status ist. Preislich liegen diese ganzen Systeme relativ nah beieinander. Ein günstiger Umluftfilter kostet auch um die 1.000 Euro bis 1.500 Euro. Die Ventilatorlösung kostet auch ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro. Und natürlich ist beim Umluftfilter kann ich dann auch mal 4.000 Euro ausgeben. Beim Ventilator wird es tatsächlich schwierig. Der wird wahrscheinlich nicht über 1.800 Euro sein. Auch in den schlechtesten Installationen, wo man auch noch Kabel legen muss.
Jetzt muss man bei dem Austauschen von Fenstern ja wahrscheinlich auch die Lichtsituation dann mit berücksichtigen. Eine Frage habe ich jetzt, weil das in der ganzen Filterdiskussion einmal Thema war. Sie sind nicht an der Entwicklung solcher Ventilatorlösungen beteiligt.
Ja, also ich bin so beteiligt, dass wir das als Forschungsprojekt haben. Und wir haben insgesamt zwei verschiedene Systeme schon installiert. Ein System ist hier im Felix-Klein-Gymnasium in Göttingen. Ein System gleicher Bauart ist in Garbsen. Und ein System anderer Bauart ist in Bad Sachsa. Im Wesentlichen ist es ein Standardventilator, den die Firma, die das einbaut, einfach zukauft und eine ganz normale Sandwichplatte. Dann braucht man noch praktisch jemanden, der die Scheibe aus dem Fenster nimmt und die andere Scheibe einsetzt, einen Elektriker, der das anschließt. Auf meiner Seite gibt es da keine Verstrickung mit irgendjemandem, mit irgendeiner Firma, sondern ich mache das rein aus der Forschung wegen. Und wir haben gezeigt, dass das also auch sehr gut funktioniert. Auch das MPI für Chemie in Mainz kommt zum gleichen Schluss wie wir hier in Göttingen.
So etwas kann ja dann in eine Empfehlung zum Herbst auch reinspielen, dieses Wissen. Wenn Sie jetzt mal schauen, was alles auf dem Markt ist an verschiedenen Lösungen, wie groß ist dann das Portfolio an Luftfiltern und Luftfilteranlagen in 1-2 Sätzen? Welche Qual der Wahl hat man?
Ja, die Qual der Wahl ist relativ hoch bei Luftfilteranlagen. Also die gibt es ja, wie ich schon sagte, in Preisklassen, sehr verschiedene Preisklassen. Ich persönlich bevorzuge Systeme, die wenig Elektronik haben. Und eben möglichst wenig Sensorik und leicht wartbare Filter, sodass das Gerät wirklich Langlebigkeit hat. So ein Gerät muss nicht auslesbar sein übers Handy, sondern es muss nur funktionieren, muss eine garantierte Luftmenge filtern. Ich muss halt wissen, wann ich den Filter wechseln muss. Und dann sollte der Filter nicht zu teuer sein, weil die Wartung von diesen Geräten wird ja das sein, was das Wichtigste wird auf lange Sicht.
Da sprechen Sie jetzt etwas an. Die Anschaffung der Anlagen und der Filter ist das eine. Das andere fällt oft hinten runter, der Faktor Mensch. Wie viel kann da denn dann falsch gemacht werden, wenn das nicht ordentlich mitorganisiert wird, die Wartung? Denn im Zweifel ist ja die Annahme, dass das dann auch die Schulträger oder Schulen, die Lehrer also, selbst machen müssen.
Diese Filter für Umluftfilter müssen halt regelmäßig gewartet werden bei den Wartungsintervallen und die Filter müssen gereinigt werden, abgeblasen, abgesaugt und so weiter. Und dafür muss jemand geschult sein, der weiß, wann man es macht. Viele Geräte haben auch eine Lampe, die dann anzeigt, dass man es machen soll. Beim Ventilator ist es viel einfacher, der hat es fast wartungsfrei, weil der ja die Luft nach außen abträgt und sehr große Öffnungen hat und im Wesentlichen sich nicht zusetzt. Bei der reinen Umluftanlage muss ich halt wirklich immer wieder die Filter auswechseln, wie vorgeschrieben. Wenn ich eine Schule habe mit, was weiß ich, 50 bis 100 Klassenzimmern, mit 100 Geräten, ist das ganz schön viel Arbeit.
Kleines Beispiel aus dem Millionenförderprogramm in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Da gibt es, wenn man denn da die Förderung in Anspruch nimmt, einmalig 500 Euro für Betrieb und Wartung. Das wird wohl kaum reichen für eine dauerhafte Angelegenheit, oder?
Naja, wenn es der Hausmeister macht und ich keine Personalkosten habe, dann reichen diese 500 Euro pro Gerät wahrscheinlich für ja, 1 bis 2, vielleicht 3 Jahre, um Filter auszutauschen. Aber eben nur die Filter. Wie ich schon sagte, 1 Jahr vielleicht auch 2 oder 3. Wenn ich natürlich dann die Personalkosten dagegen rechne, dann geht es nicht mehr mit 500 Euro pro Gerät.
Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut in Göttingen zu Luftfiltern in Schulen, wo es überall hakt und warum eine pauschale Empfehlung aktuell tatsächlich nicht sinnvoll ist. Wer wissen will, wie es mit der Biodiversität im Wald aussieht, welche Organismen oben in den Baumkronen leben, musste bis jetzt einen größeren Aufwand betreiben und hoch hinaus. Wäre das nicht einfacher möglich, auch um hier mehr Wissen zu bekommen? Das hat sich ein Forschungsteam aus Duisburg gefragt. Ihre Idee, Biodiversität im Regen messen, per Regensammler, gebaut aus Baumarktmaterial. Wie vielversprechend ist das? Das hat sich Marie Eickhoff einmal angeschaut.
Kletterkenntnisse gut. Das war bis jetzt Voraussetzung, wenn jemand ganz oben im Wald die Biodiversität untersuchen wollte, in den Baumkronen. Insektenforscher Thomas Hörn kennt das Problem.
Bäume sind leider sehr große Pflanzen. Also das heißt, wir kommen nicht allzu gut da hoch. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Die finden dann zum Beispiel über irgendwelche Gerüste statt, über Seilklettern dann wirklich klassisches Klettern in diese Kronen.
Manchmal sogar mit Luftschiffen. Aber können die Insekten den Forschenden nicht irgendwie entgegenkommen? Es gab mal Studien, für die die Insekten im Wald mit Gift eingenebelt wurden und dann tot vom Himmel regneten. Eine Lösung, um wirklich alle Organismen zu erwischen, aber natürlich kein bisschen schonend. Thomas Hörn und sein Team der Universität Duisburg-Essen hatten die Idee, die Arten zu untersuchen, wenn es wirklich vom Himmel regnet. Dafür haben sie einen Regensammler entwickelt. Der ist 1 Quadratmeter groß und lässt sich ganz leicht nachbauen.
Wir haben uns jetzt für ein Modell entschieden, was sich sehr simpel aus Baumarktmaterial herstellen ließ. Also das heißt, ein paar Rohrverbindungen mit Eckstücken und haben da mit mehreren Kabelbindern eine Plane dran befestigt, so dass diese Plane leicht durchhing. Und das ist im Prinzip schon alles.
Das Wasser, das er auffängt, wird anschließend gefiltert und ins DNA-Labor geschickt. Denn für die Insektenforscher ist die eDNA im Regenwasser interessant. Die Environmental DNA, also Umwelt-DNA. Das sind Spuren von Genmaterial, die lebende Organismen in der Umwelt hinterlassen. In diesem Fall also die Spuren von Organismen, die in den Baumkronen leben. Ergebnis: 43 wirbellose Tierarten, vor allem Schmetterlinge und Käfer. Das sind wahrscheinlich viel weniger, als wirklich in den Baumkronen leben, aber das Team hat auch nicht die gesamte Probe gefiltert, sondern wollte erstmal die Methode testen. Lukas Dreiling findet die Idee der Regensammler gut. Er war nicht an der Studie beteiligt, aber forscht am Senckenberg Biodiversitätszentrum in Frankfurt auch zur Artenvielfalt im Wald.
Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, nicht nur was die Krone der Bäume angeht, sondern auch, wie wir das machen, an der Rinde.
Er arbeitet auch mit eDNA im Wald, aber sucht Organismen, die noch kleiner sind als Insekten.
Wir untersuchen Algen, Mikropilze und Bakterien auf der Rinde von den Bäumen.
Auch dafür ist das Prinzip Regen zu sammeln interessant. KollegInnen von ihm arbeiten gerade an einem Regensammler, der Umwelt-DNA an der Baumrinde auffangen könnte. Und in der Probe aus den Baumkronen waren auch ganz viele Genspuren von Pilzen, die noch nicht weiter ausgewertet wurden. Lukas Dreiling könnte sich vorstellen, die Methode selbst zu nutzen.
Finde ich es von einem großen Interesse und natürlich macht es auch ein Monitoring über einen größeren Zeitraum einfacher. Man könnte nach jedem Regenevent das Wasser absammeln und so vergleichen.
Das Entwicklerteam aus Duisburg sieht den Regensammler sowohl in deutschen Forstwäldern als auch in tropischen Regenwäldern. Überall, wo es regnet, sollte er funktionieren. Im nächsten Schritt muss die Methode aber noch standardisiert werden.
Marie Eickhoff über Biodiversität per Regensammler messen. Und Stichwort messen, nur nicht bei Regen, sondern bei Sonne. Ein Forschungsteam der Universität Wien hat das beim Zustand von Straßen gemacht. Dass Asphalt brüchig wird durch das Gewicht der Fahrzeuge, Abgase, Temperaturschwankungen oder Frost, das ist quasi klar. An sichtbares Tageslicht aber hat lange niemand gedacht. Das Team aus Wien konnte das jetzt zeigen, dass verschiedene Wellenlängen des Sonnenlichts die Struktur von Bitumen beeinflussen. Simon Schumacher berichtet.
Weit über 100.000 Fahrzeuge sind täglich auf den Autobahnen europäischer Ballungsräume unterwegs. Dieser Belastung halten etwa Fahrbahnen in Österreich dank eines Asphaltpakets von 25 bis 28 Zentimetern Gesamtdicke stand. Die Deckschicht macht den kleinsten Teil aus, sagt Bernhard Hofko, Professor im Forschungsbereich Straßenwesen an der Technischen Universität Wien.
Das sind also 2 bis 3 Zentimeter. Diese Deckschichten sind am stärksten der Alterung unterlegen, haben natürlich auch am stärksten Temperaturschwankungen, Niederschlag, Verkehrsbelastung. Wir gehen davon aus, dass ein hochwertiger Belag 10 bis 15 Jahre hält.
In einer Asphaltdecke altern aber nicht alle Bestandteile.
Oxidieren tut eigentlich nur das Bitumen in der Straße. Aber dadurch, dass es das Bindemittel ist, ist es eine sehr ausschlaggebende Veränderung, die mit dem Material passiert. Weil wenn das spröde wird, bekommt die Straße irgendwann Risse. Und was wir im Prinzip versuchen, in unserer Forschung zu verstehen, ist, wie altert das Material in der Realität.
Johannes Mirewald ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er setzt Bitumenproben im Labor verschiedenen Faktoren aus, die auch draußen vorkommen, unter anderem Sonnenlicht. Erstaunt hat ihn eine Probe, die sich trotz Fensterglasschutz stark verändert hatte.
Hinter Fensterglas, das bedeutet, UV-Licht wird absorbiert. Das war für uns dann der ausschlaggebende Punkt, okay, das UV-Licht ist nicht für diese Alterung verantwortlich, dieser Proben, sondern es muss wirklich das sichtbare Licht sein.
Das besteht aus einem Spektrum von Violett bei ca. 400 Nanometer bis hin zu Infrarot bei ca. 800 Nanometer Wellenlänge.
Glücklicherweise haben wir vor kurzem ein Mikroskop bekommen, das eine Lichtquelle hat, die unterschiedliche LEDs hat in diesem Bereich des sichtbaren Lichts. Das heißt, da können wir ganz selektiv quasi das gesamte sichtbare Spektrum Schritt für Schritt abgehen.
Dabei zeigte sich, das Licht selbst und nicht die Temperatur seiner Quelle lässt das Material altern. Am stärksten trat der Effekt bei violettem, blauem und grünem Licht mit jeweils 405, 460 und 525 Nanometern auf.
In der Regel ist man davon ausgegangen, wenn das Licht sich sehr stark bündelt, wird das Material aufgeheizt und verbrennt. Dadurch, dass unsere Lichtquelle in diesem Mikroskop aber eine LED ist, das heißt nicht wirklich viel Oberflächentemperatur erzeugt wird, haben wir dann gesehen, okay, es ist wirklich Oxidation, die hier an der Probenoberfläche passiert.
Angeregt durch das Licht reagiert Sauerstoff mit dem Erdölgemisch des Bitumens. Die Eindringtiefe des Lichts liegt im Nanometerbereich.
Das ist wirklich dann sehr, sehr, sehr gering. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, die Alterung beginnt an der Oberfläche. Wenn sich hier Risse bilden, kann sich das einfach weiter in die Tiefe rücken.
Bis ein größerer Schaden entsteht, können auf Autobahnen je nach Verkehrs- und Wetterlage ca. 15 Jahre vergehen. Währenddessen werden immer wieder Zusatzstoffe für langsamere Oxidation getestet. Titanoxide zum Beispiel, die Oberflächentemperaturen reduzieren und so den thermisch bedingten Zerfall verzögern. Nachteil: die Fahrbahn wird weniger griffig. Für einen optimalen Materialmix tauschen sich Johannes Mirewald, Bernhard Hofko und ihr Team mit Kolleginnen und Kollegen über Antioxidantien aus. Dabei präsentieren sie auch neue Erkenntnisse zu Tageslichteinflüssen.
Da sind 15, 16 Labore aus allen Teilen der Welt dabei, wo wir hier einfach ein bisschen schauen wollen, welche Auswirkungen haben diese Antioxidantien auf unsere Materialien, die wir hier herkömmlich in Österreich verwenden.
Und arbeiten hier auch mit Industriepartnern, aber auch mit der Verwaltung zusammen, um hier einfach wirklich unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in die Praxis umsetzen zu können.
Zu einem Straßenbelag, der möglichst vielen äußeren Einflüssen trotzt und dadurch vielleicht 5 bis 10 zusätzliche Jahre oder länger hält.
Auch Sonnenlicht lässt Straßen altern. Simon Schumacher über Wissen aus Wien für die Forschung am Straßenbelag der Zukunft. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung heute von Anneke Meyer. Und es geht nochmal um Biodiversität messen.
Getrocknete Pflanzen verraten, welche Insekten auf und in ihnen gelebt haben. Das berichten Forschende der Universität Trier im Magazin Biological Letters. Das Team hat eine Methode entwickelt, mit der sie die DNA von Insekten aus getrocknetem Pflanzenmaterial isolieren können. Sie testeten ihr Verfahren an handelsüblichen Tees und Kräutern und fanden Spuren von bis zu 400 verschiedenen Insektenarten in einem Teebeutel. Dabei zeigten sich typische Kombinationen von Insekten je nach Art und Herkunft der Pflanzen. Die Idee, das Vorkommen von Tieren indirekt über ihre genetischen Spuren zu beobachten, ist nicht neu. Bisher wurde das Probenmaterial dazu aber von der Oberfläche der Pflanzen genommen, wo die DNA durch Licht abgebaut und von Regen weggespült werden kann. Im getrockneten Pflanzenmaterial war das kein Problem. Die Methode eröffnet eine neue Möglichkeit, das Zusammenleben von Pflanzen und Insekten zu beobachten, schlussfolgern die Forschenden.
Eine Blutzuckermessung könnte zeigen, ob und wenn ja, wie viele Covid-19-Antikörper jemand hat.
Das Verfahren benutzt einen Trick, bei dem die Detektion von Antikörpern mit dem Freisetzen von Glukose gekoppelt wird. Ein US-amerikanisches Team entwickelte für diesen Zweck ein neues Molekül, das aus zwei Teilen besteht. Ein Molekül, das SARS-CoV-2-Antikörper erkennt und daran gekoppelt einem Enzym, das Blutzucker freisetzt. Testmessungen an Blutproben, die mit diesem Molekül versetzt waren, zeigten, je mehr Antikörper eine Versuchsperson hatte, desto höher wurde der Blutzuckerspiegel. Das Verfahren ist einfach und billig genug, um daraus langfristig eine Art Antikörperschnelltest zu entwickeln, berichtet das Team im Journal of the American Chemical Society. Der Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern gibt Auskunft darüber, ob eine Person eine Corona-Infektion durchgemacht hat bzw. geimpft ist und wie gut sie gegen eine Neuinfektion geschützt ist. Derzeit können Antikörper nur in aufwendigen Laborarbeiten nachgewiesen werden.
Elektronen haben gleichzeitig zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Elektronen besitzen eine Ladung und einen Spin. Beide Eigenschaften sind grundsätzlich miteinander verbunden. Aber in sehr dünnen Drähten, durch die zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur ein Elektron fließen kann, lassen sie sich getrennt betrachten. Was man bisher nicht wusste, war, wie sich die Dynamik zwischen Spin und Ladung bei hohen Energiezuständen verändert. Ein internationales Team hat das jetzt experimentell untersucht. Die Forschenden konnten zeigen, Ladung und Spin bewegen sich konstant, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Denn bei einer hohen Energiedichte werden Spin und Ladung voneinander entkoppelt. Sie fließen dann in separaten Strömen durch das Material. Die Ergebnisse veröffentlicht das Team im Fachmagazin Science Advances.
Wildkatzen bedrohen das Überleben von Beutelmäusen.
Die Känguruinsel Schmalfußbeutelmaus kommt auf nur einer Insel vor der Südküste Australiens vor. Wie ein Team der Universität Adelaide im Fachmagazin Scientific Reports berichtet, sind die kleinen Beutelsäuger für aus Europa eingeschleppte und verwilderte Katzen leichte Beute. Die Forschenden hatten den Mageninhalt von 86 Wildkatzen untersucht und bei 8% der Tiere Überreste von Beutelmäusen gefunden.
Alte Briefe und Zeitungen verraten, was mit den Toten der Schlacht von Waterloo passiert sein könnte.
Wahrscheinlich endeten viele von ihnen als Dünger für die Landwirtschaft. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die historische Dokumente und zeitgenössische Kunstwerke zusammengetragen hat. Erschienen ist die Studie im Journal of Conflict Archaeology. Knochen von Menschen und Tieren enthalten Phosphat, ein Stoff, der nach wie vor in der Landwirtschaft als Dünger eingesetzt wird. Die Literaturrecherche fand in Zeitungsartikeln Hinweise darauf, dass Knochen von Schlachtfeldern zur Düngergewinnung zu der Zeit auch international gehandelt wurden. Obwohl über 50.000 Soldaten bei Napoleons letztem Feldzug ihr Leben verloren, suchen Archäologen bis heute vergeblich nach Massengräbern.
Sternzeit, 20. Juni, die längsten Tage des Jahres. Morgen um 11.14 Uhr erreicht die Sonne ihre nördlichste Stellung am Himmel. Astronomisch markiert dies den Anfang des Sommers. Wir haben nun die längsten Tage und die kürzesten Nächte. Die Sonne geht morgen am weitesten im Nordosten auf und am weitesten im Nordwesten unter. Mittags steht sie so hoch am Firmament wie sonst nie. Morgen sind es in der Mitte Deutschlands gut 63 Grad. Zu Winteranfang erreicht die Sonne nur rund ein Viertel dieser Höhe. Morgen steht die Sonne genau über dem nördlichen Wendekreis der Erde. Etwa in Havanna auf Kuba steht sie dann mittags genau im Zenit. Nördlich des nördlichen Polarkreises herrscht derzeit Mitternachtssonne. Am Nordkap geht die Sonne schon seit Mitte Mai nicht mehr unter. Jetzt erleben auch Orte, die genau auf dem Polarkreis liegen, dauerhaften Sonnenschein. Dort nähert sich unser Stern gegen Mitternacht dem Nordhorizont, versinkt aber nicht und steigt wieder auf. Im Norden Deutschlands gibt es derzeit die Mitternachtsdämmerung. Die Sonne taucht zwar unter den Horizont und die hellsten Sterne funkeln, aber es gelangt noch immer Sonnenlicht an den Nordhimmel. Selbst gegen Mitternacht, also etwa 1 Uhr früh, ist das Firmament bläulich erhellt. Der Tag morgen heißt auch Sommersonnenwende, denn von morgen Mittag an wendet die Erde ihre Nordhalbkugel ganz allmählich wieder von der Sonne ab. Unser Stern sinkt dann am Himmel wieder tiefer hinab und die Tage werden kürzer. Doch bis das deutlich zu spüren ist, vergehen noch rund 6 Wochen.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Silke Hane. Wie ernst ist da wirklich der Engpass bei der Energieversorgung? Und ein Auktionsmodell für Gas. Wie könnte das funktionieren?